ARD.
15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4.
Nee, doch nicht. Also eigentlich sollte gestern vom norwegischen Weltraumbahnhof Andøya die erste Rakete eines Münchner Unternehmens, nämlich von ESA Aerospace, starten. Doch dann spielte das Wetter nicht mit und Spektrum blieb am Boden. Warum trotzdem alle darüber reden, auch wir, und wann die Rakete denn nun starten soll, das erfahrt ihr jetzt bei uns. Wie immer in nur 10 Minuten. Damit herzlich willkommen zu 10 Minuten Wirtschaft, jeden Montag bis Freitag neu, zum Beispiel werbefrei in der ARD Audiothek. Heute mit unserem Experten für Rocket Science aller Art, Nicolas Lieven, und mit mir, Susanne Tappe. Schön, dass ihr zuhört. Hallo Nicolas.
Hi Susanne.
Wir reden heute über eine Rakete, die gar nicht gestartet ist. Warum tun wir das?
Wir tun das, weil Spektrum eine Rakete ist, eine deutsche Orbitalrakete. Und jetzt wird sich jeder fragen, Orbitalrakete, was ist das denn? Das ist eine Rakete, die die Erdumlaufbahn erreichen kann, auch noch vom europäischen Festland aus startet, um genauer zu sein, vom norwegischen Weltraumbahnhof Andøya heißt der. Und Spektrum sollte starten gestern, ist aber nicht gestartet. Das heißt, hat sich jetzt ein bisschen verzögert. Warum nicht? Liegt einfach am Wetter. Aber irgendwann geht diese Trägerrakete nach oben und soll dann auch Satelliten ins All bringen.
Und das ist ein ziemlicher Kaventsmann, oder? Ich habe nur Bilder gesehen bis jetzt.
Ja, so auf den ersten Blick natürlich Kaventsmann. Sieht auch irgendwie so ein bisschen schick aus, so eine Rakete, muss ich sagen. 28 Meter hoch, 2 Meter Durchmesser, 1,3 Millionen PS. Also
Nicolas,
da ist richtig was
Herz
im Gepäck.
Auf.
Ja, da geht so ein bisschen das Herz auf. genau, aber es ist eigentlich noch so im Vergleich, ist es noch eine kleine Rakete. Also Ariane 6 zum Beispiel hat um die 60, 70 Meter. Die großen Falcon 9 Heavy und so die ganz großen Raketen gibt es schon, die kommen an die 100 Meter oder sogar schon drüber. Also die Spektrum ist eine relativ kleine Rakete und soll auch nur kleine und mittlere Satelliten transportieren. Jetzt frage ich dich, wie groß sind die kleinen und die mittleren Satelliten? Kannst du dir vorstellen, wie groß die ungefähr sind?
Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung. Sag es mir.
Jetzt sage ich es dir. Ich dachte immer, die sind fast hausgroß. Tatsächlich sind sie ungefähr so groß, so zwischen Schuhkarton und Mikrowelle.
So klein?
Ja, die sind ganz klein.
Okay, ja gut, dann muss ja auch die Rakete nicht so groß sein. Und zum Thema, dir geht das Herz aus. Ich sehe dich auch schon weinen, weil selbst wenn sie gestern gestartet wäre, wäre sie nicht lange in der Luft gewesen, oder?
Sie wäre explodiert und man hätte sich trotzdem gefreut. Ganz komisch. Also es ist tatsächlich so, dass sie auf jeden Fall explodiert wäre. Also wenigstens geht man davon aus und das Unternehmen selbst auch. Der Chef hat irgendwie dem Handelsblatt ein Interview gegeben und hat gesagt, es wäre schon schön, wenn es nicht gleich an der Startrampe passiert, sondern wenn dieses Ding wenigstens 30 Sekunden fliegt. Würde. Eine Höhe von 100 Kilometern, daran glaubt man ehrlich gesagt nicht unbedingt, aber 30 Sekunden wären schon ganz gut. Hört sich jetzt alles wahnsinnig komisch an, liegt einfach daran, dass die einfach das System testen wollen, dass die Daten sammeln wollen auf diesem Flug. Und früher ist man anders vorgegangen. So eine Rakete besteht ja aus unzählig vielen Teilen und früher hat man diese Teile erstmal getestet und so weiter und geschaut, stimmt da was nicht, wo können Fehlerquellen sein. Heute baut man dieses Ding einfach zusammen. Ich sag mal, so ein bisschen unfertig jagt man das nach oben und hat das dann aber mit so vielen Messsystemen ausgestattet, dass man eben an ganz, ganz vielen Stellen schon mal sehen kann, wo stimmt was nicht, wo liegt der Fehler, hätte das möglicherweise auch zur Explosion geführt oder nur das, wie auch immer. Das soll Geld sparen und das soll Zeit sparen bei der Entwicklung.
Interessant. Und wenn wir schon beim Geld sind, wer macht denn da aus seinem Geld Konfetti? Also wer zahlt die Explosion?
Du bist es nicht und ich bin es auch nicht.
Na Gott sei
Steuerzahlerinnen
Dank.
Und Steuerzahler sind außen vor. Es ist tatsächlich privates Geld. Also sind private, sehr finanzkräftige Risikokapitalgeber. Die Porsche Holding ist dabei, Airbus Ventures, Early Bird. Privatleute übrigens auch Vermögende, die da drin stecken. Also bislang hat man so um die 400 Millionen Euro zusammengesammelt. Dann ist immer die Frage, lohnt sich das denn überhaupt? Das kann man im Augenblick noch nicht so ganz genau sagen, weil wir auch die Preise natürlich nicht kennen. dieser Flüge. Was wir kennen, sind die Preise von der Ariane 6, 90 Millionen Euro ungefähr für einen Start. Die Falcon 9, also von SpaceX, von Elon Musk, ungefähr 30 Millionen. Da kommen ja ganze große Teile quasi wieder zurück und können wieder benutzt werden. Das macht die so effizient unterm Strich. Nur, die kannst du halt mit Spektrum nicht vergleichen, weil die Ariane 6 ungefähr 10 Tonnen transportieren kann, die Falcon 9 Heavy ungefähr 17 Tonnen transportieren kann und Spektrum eine Tonne. Deswegen habe ich ja vorher auch gesagt, da geht es vor allen Dingen um kleine, um mittelgroße Satelliten. Die sagen dann immer, das ist dann halt auch zielgenauer. Es ist dann nicht so ganz viel Gepäck auf einmal, sondern wir können sehr viel zielgenauer, sehr viel flexibler unterwegs sein mit der Rakete.
Große Namen unter den Investoren. Du hast Porsche genannt, Early Bird, Airbus. Die hoffen ja wahrscheinlich auf eine goldene Zukunft, sonst wären sie da nicht involviert. Wie soll die denn aussehen im Idealfall?
Also im Idealfall macht man jetzt nach diesem Testflug, der in einem Feuerhagel endet, macht man nochmal ein, zwei, drei Testflüge und danach will man noch einen zweiten Standort, ist man gerade dabei, in Bayern einen zweiten Standort aufzubauen bei ESA Aerospace und dann wird man, ja, das heißt 50 Raketen pro Jahr ungefähr bauen. Und pro Woche wird dann eine Rakete ins All fliegen, Satelliten mitnehmen. Man bietet auch schon Flüge an ab 2027, 2028 und es gibt auch schon Kunden. Also Airbus ist offensichtlich dabei und die Europäische Raumfahrtagentur ESA ist auch dabei. Und wie gesagt, die wollen dann Satelliten ins All schießen.
Und Satelliten wofür? Was genau sollen die da machen?
Forschung, Entwicklung, Kommunikation. Ein Punkt ist ja, das sehen wir auch fürs Militär, ist das ja ganz wichtig. Wir sehen es gerade am Ukraine-Krieg, wie wichtig Satellitendaten sind. Und wenn Elon Musk mit SpaceX und Starlink auf die Idee kommt zu sagen, wir liefern euch mal keine Satellitendaten, dann sagt man ja, ist die ukrainische Armee praktisch blind. Und das Problem ist natürlich auch, dass man sehr abhängig ist zurzeit von Elon Musk. Und der polnische Außenminister Sikorski hat auch mal gesagt, wenn das nicht richtig funktioniert, ich übersetze jetzt einfach mal ganz frei, wenn das nicht funktioniert, müssen wir uns nach einem anderen Anbieter umgucken. Und dann hat Elon Musk auf X zurückgeschickt, be quiet, small man. Also so nach dem Motto, sei ruhig, kleiner Mann. Und mit diesen Entwicklungen hier in Europa, in Deutschland, will man natürlich zeigen, wir können das auch.
Okay, also man will Elon was entgegensetzen, der sich seiner Sache offenbar sehr sicher ist, wenn er den polnischen Außenminister anrumpelt. Wie sieht's denn da aus? Haben wir da bislang gar nichts entgegenzusetzen? Wir haben doch auch Satellitensysteme.
Oh doch, Eutelsat haben wir. Mhm. Hört sich komisch an. Ist ein großes französisches Satellitenunternehmen. Deswegen, die Aktie ist übrigens auch ziemlich nach oben geschossen, nachdem Elon Musk sein System erstmal abgestellt hat, weil man gesagt hat, dann springt jetzt Eutelsat ein, da ist richtig was zu holen. So, in der Zwischenzeit hat sich's ja wieder so ein bisschen beruhigt. Nur muss man auch dazu sagen, Eutelsat ist jetzt nicht auf dem Niveau von SpaceX und Starlink. Eutelsat hat, nur mal zum Vergleich, 650 Satelliten. Starlink, da reden wir, oder bei dem Netzwerk von Elon Musk reden wir über 7000 Satelliten, ungefähr 11-mal so viel. Wir reden bei dem auch von einem System, das bis zu 15-mal schneller Daten transportieren kann als Eutelsat. Und von daher kann man sich schon vorstellen, das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Die EU hat ein neues eigenes Satellitennetzwerk geplant. IRIS2 heißt das, sind gerade Verträge unterzeichnet worden. Ist die Telekom zum Beispiel dabei oder Orange, Thales, der Rüstungskonzern ist dabei und so weiter. Also ist ein richtig großes Konsortium und die wollen bis 2030 ein EU-weites oder Europa-Satellitensystem aufbauen. Wie gesagt, das wird noch sehr, sehr lange dauern. Und deswegen muss man natürlich sagen, Elon Musk hat wirklich einen riesigen Vorsprung, hat auch sehr viel mehr Geld eingesammelt als viele andere. Also bei Elon Musk, bei Starlink sagt man ungefähr 10 Milliarden Dollar. Und wenn wir uns ESA Aerospace angucken, wie gesagt, eine knappe halbe Milliarde. Da hofft man jetzt natürlich drauf, dass weitere Investoren kommen. Die werden aber wahrscheinlich auch wieder, Stichwort Unabhängigkeit von den USA, die werden wahrscheinlich auch wieder aus den USA kommen.
Okay. Jetzt mal abgesehen vom Militär, das hast du ja gerade sehr eindrucksvoll beschrieben, die Abhängigkeit, die es da gibt. Wenn da jetzt so viele investieren, lässt sich denn auch jenseits vom Militär absehbar damit richtig fett Geld verdienen?
Ja.
Oh. Dann steigen wir ja vielleicht doch noch ein, Nikolas.
Ja, also es ist natürlich so, dass erstens die Satelliten natürlich viel, viel kleiner geworden sind, viel leistungsfähiger geworden sind, viel günstiger geworden sind und die Flüge in der Zwischenzeit auch. Und deswegen, es gibt so Statistiken, die sagen, in den letzten 10 Jahren hat sich die Zahl der Satelliten, die ins All gebracht wurden, ungefähr verzwanzigfacht. Und das liegt auch daran, dass man sie einfach braucht. Wir brauchen sie fürs Militär, habe ich gerade gesagt. Wir brauchen sie für Navigation, wir brauchen sie für die Wetterdaten, Flugverkehr, Telekommunikation. Und daneben kann man natürlich auch Geld verdienen, wenn man Touristen ins All schickt. Mhm. Eine halbe Million mit Virgin Galactic kann man buchen. Halbe Million Dollar, bist du kurz oben und dann aber auch schnell wieder unten und bist viel mehr Geld los. So, und dass man damit Geld verdienen kann, das sehen natürlich nicht nur die USA so oder die Unternehmen, auch in Europa, das sehen die in China, das sehen die in Japan, da werden gerade Milliarden investiert. Übrigens werden da Transportversicherungen in der Zwischenzeit angeboten. Da werden Mondfahrzeuge entwickelt, zusammen mit Toyota und der NASA. Also das Feld ist sehr, sehr groß. Übrigens auch in Deutschland, da spielen viele mit. Rocket Factory ist eine, bauen auch gerade eine Rakete. High Impulse genauso. Also da ist richtig Bewegung zurzeit im Markt.
Na gut, dann bin ich jetzt angefixt. Sag mir, wann ist denn jetzt der Testflug von Spektrum? Wann ist er jetzt angesetzt?
Wenn ich es genau wüsste, würde ich es dir sagen, aber es gibt einen Zeitkorridor. Gestern also erstmal gestrichen worden wegen des schlechten Wetters und der Zeitkorridor geht jetzt eigentlich bis Sonntag. Bis Sonntag soll das eigentlich irgendwann laufen, kann täglich passieren. Ich schaue, glaube ich, gerade mal aus dem Fenster.
Wetter?
Nee. Also an mir ist nichts vorbeigeflogen. Noch nicht.
Na gut, wir drücken die Daumen. Erstmal herzlichen Dank für die Hintergrundinfos, Nikolas, und bis bald.
Sehr gerne, bis bald, tschüss.
Three, two, one, zero. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour.
Ja, so könnte es dann klingen, wenn die Spektrum endlich abhebt. Der ein oder andere wird es erkannt haben, das sind die Originalaufnahmen vom Start der Rakete Apollo 11 am 16. Juli 1969. Nach der Mondlandung ist die Begeisterung für Weltraummissionen ja zwischenzeitlich ziemlich abgeflacht, doch dank SpaceX und Virgin Galactic erlebt sie seit einiger Zeit ein kleines Comeback. Da wäre es doch schön, wenn Europa da auch mitspielen würde. Warten wir es also ab. Für heute bleibt mir nur zu sagen, herzlichen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis morgen. Macht es gut!